Herzlich willkommen beim Kita-Kompass, deinem Podcast für starke Haltung, klare Führung und moderne Pädagogik im Kita-Alltag. Hier geht es nicht um Theorie von der Stange, hier geht es um echte Praxis, mutige Perspektiven und die Frage, wie gelingt Kita heute wertvoll? Ich bin Sebastian Lisowski, Pädagogik-Guru, Fachberater und dein Sparringspartner für alles, was Kita bewegt. Und heute habe ich eine spannende Stimme an meiner Seite, Fair Finger. Schön, dass du da bist, liebe Fair.
Hallo, ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde. Ich liebe dieses Intro, wie gut ist es?
Ja, heute tatsächlich mit neuem Intro. Die fleißigen HörerInnen und ZuschauerInnen werden den Unterschied gemerkt haben. Irgendwie dachte ich mir, ich stolper ständig über mein eigenes Intro und verhaspel mich dabei.
Oh, ich kenn's so gut.
Und ich dachte mir, nee, ich brauche was anderes. Und ja, ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe Chatty gefragt, unseren allerbesten Freund, und habe ihm gesagt, du bist Experte für Podcast und du darfst jetzt mal mein Intro optimieren. Und hat er gesagt, ja, ist ein bisschen platt, ist ein bisschen flach, oh, kein Rhythmus drin, dies, das, Ananas. Und dann dachte ich mir so,
höflich.
Und dann, nee, ich habe ihm gesagt, er soll knallhart und ehrlich sein.
Okay.
Und dann hat er mir das hier rausgespuckt. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr denn das neue Intro oder wollt ihr doch lieber das Alte, das Langweilige? Ohne Rhythmus. Ja. Ja, Fair und ich sind ja nicht nur aus Spaß, weil wir gerne miteinander schnacken, also das auch, hier zusammengekommen, sondern habe ich Fair als Expertin zu einem Thema eingeladen, was, glaube ich, ja, alltäglicher denn je ist, was nie aufhört, da zu sein. Ich glaube, kein Erwachsener sich davon frei machen kann, auch ich nicht. Ne, wenn ich auch auf mein eigenes Kind gucke, da bin ich sicherlich auch mal öfter mal an der einen oder anderen Stelle genau das, nämlich Adultismus oder adultistisch an der Stelle. Fair. Aber bevor wir uns dem Thema weiter nähern und du ja als Expertin zu dem Thema da ja wirklich viel Wissen hast und auch unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen da sicherlich gleich bereichern werden kannst, stell dich doch nochmal für die Menschen, die dich unwahrscheinlicherweise nicht kennen sollten, einfach nochmal in aller Gänze vor.
Aller Gänze, okay. Ich bin immer so getrimmt auf, ja, ich mache das ganz kurz mal schnell. Das haben alle bestimmt schon 100 Mal gehört. Also, wo fange ich an? Ich bin Kindheitspädagogin. Ich bin selbstständige Weiterbildnerin für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Eins der Schwerpunktthemen ist eben Adultismus. Da bauen sich noch ein paar andere Dinge mit dran. Ich habe noch einen eigenen Podcast, der heißt Feas naive Welt und der heißt unter anderem so, weil mir in meiner Praxiszeit in Kitas, in denen ich ja auch war, als Fachkraft und als Leitung und als stellvertretende Leitung und so, haben mir immer wieder Leute gesagt, ja, das ist alles ganz nett, wie du dir das jetzt hier vorstellst, wie wir das hier machen sollen mit den Kindern. Aber weißt du, das ist auch super naiv zu glauben, dass das geht. Und ja, sagen wir so, ich bin den Gegenbeweis angetreten. Und habe dann, weiß gar nicht mehr, 2020 angefangen mit dem Podcast und dann eben auch mit dem Insta-Kanal. Und dann haben ja unter anderem wir uns darüber auch kennengelernt. Und dann habe ich festgestellt, ich bin gar nicht alleine, die denkt, man könnte das anders machen. Und da bin ich ganz, ganz froh drum. Genau, und mittlerweile gibt es verschiedene Sachen. Also es gibt Online-Kurse, es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe, zur Partizipation allerdings. Genau, wir haben auch schon mal zusammen in einem Buch gestanden.
Ja, genau.
Ja, genau, also das gibt's. Und dann habe ich noch mit Sarah Bauer, einer ganz tollen Freundin und Kollegin zusammen, die du vielleicht kennst am Rande, einen Podcast.
Vielleicht wohnen wir auch zusammen, ich weiß es nicht.
Genau, da haben wir Pädagogik und Pinot. Und das liebe ich total, weil da können wir halt über alles sprechen, was uns irgendwie interessiert. Und ich finde, also das hat mir so gefehlt. Ich hatte immer so das Bedürfnis, in Feas naive Welt auch mal abzuschweifen, irgendwas anderes mal zu machen. Und das geht da nicht, das ist da einfach nicht der Platz dafür. Weil sonst ist halt das ganze Konzept dahin und ein bisschen eine Struktur braucht es ja dann doch. Genau. Ja, und dann gebe ich eben Fortbildungen online, offline. Ich halte Vorträge, ich bin irgendwie gefühlt ständig irgendwo unterwegs. Das war die Gänze.
Was ich wirklich nur empfehlen kann, also ich kann vor allem neben allem, was Fair inhaltlich macht, ihre Vorträge empfehlen. Ich war schon dreimal. Warst du bei Herder nicht auch mit?
Doch, stimmt, dreimal, ja, doch, stimmt. Ja, oh, du hast den Rekord.
Fachtag letztes Jahr, dann Herder den Fachtag im Verlagsgebäude und bei 101 Vision.
Stimmt.
Und jedes Mal schaffst du es, die Menschen zum Lachen zu bringen, obwohl du einfach mal knallharte, ehrliche Themen rausbringst, die super wichtig sind. Und du einfach ein bestes Beispiel dafür bist, dass Pädagogik quasi auch humorvoll und ernste Themen humorvoll stattfinden dürfen, ohne Ernsthaftigkeit zu verlieren. Und das ist etwas, was ich so sehr an dir schätze. Also ich meine, wenn wir beide sowieso zusammenkommen, also wir haben ja auch schon gesagt, irgendwann müssten wir beide mal die Bühne zusammenstürmen.
Ich stelle mir ja immer noch vor, dass wir nächstes Mal, wenn wir uns irgendwo zusammenfinden, dass wir nochmal so ein PowerPoint-Karaoke machen und dass du und ich das zusammen machen.
Ja.
Weil ich glaube, das könnte richtig gut sein. Ich muss ja immer noch dran denken, wie du... Okay, das schweift jetzt ab, aber wie du so einen Satz geprägt hast in diesen 10 Minuten oder was die Präsentation ist, und das ich weiß es immer noch. Ich habe Situationen, da stehe ich auf und denke mir, ja, und Cannabis ist kein Brokkoli. So, das ist
ja, Hashtag, haben wir noch einen Titel für die Folge. Cannabis ist kein Brokkoli.
Nee, schöner, aber schöner, also, danke fürs Kompliment. Das klingt immer irgendwie so ein bisschen cheesy, aber mir bedeutet das tatsächlich viel, wenn Leute das erkennen, dass ich mir da auch echt Mühe gebe. Ich habe das letztens in Pädagogie und Pinot gesagt, das ist nicht so, dass diese Leichtigkeit tatsächlich in der Entstehung dann auch so leicht daherkommt, aber irgendwie gelingt es mir dann, das auf der Bühne so zu machen, und da freue ich mich auch, ganz ehrlich.
Und das wollte ich gerade sagen, nur weil es für viele Leute, was wir hier alle machen, so einfach aussieht, wenn die Leute wüssten, wie oft wir verzweifeln und uns die Köpfe zerbrechen und überlegen, kann ich das so sagen oder mache ich das lieber so, und gepaart mit Vorbereitung, Fachwissen und, ich würde sagen, Bauchgefühl und Intuition und Spontanität entstehen dann genau diese Dinge. Ja, da, ja, also wie gesagt, und ich glaube jetzt, auf der Didakta haben die Leute nochmal die Möglichkeit, dich zu sehen, ne? Aber so Werbeblock machen wir zum Ende.
Dann machen wir zum Ende.
Sonst geraten wir gerade hier voll in Pädagogik und Pino.
Ja, ja. Wir müssen auch aufpassen, dass es jetzt nicht so wird, dass wir uns jetzt hier gegenseitig Komplimente zuschieben noch und nöcher, obwohl das natürlich sehr berechtigt wäre auf beiden Seiten.
Machen wir eine extra Sonderfolge. Die warme Dusche für uns. Ja.
Ja, finde ich gut.
Ja, machen wir doch. Genau, fair. Aber lass uns doch jetzt nach langem Bogen auf das Thema Adultismus. Ich kann mich dran erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, war das Adult was? Und ich habe es tatsächlich in meiner ganzen fachlichen Reise sehr spät erst gehört. Ich habe es quasi erst kurz, 2-3 Jahre kurz bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, oder vielleicht 3-4 Jahre, ich weiß es nicht, aber so lange ist es gar nicht her, dass ich das erste Mal davon gehört habe und mich damit dann inhaltlich auseinandergesetzt habe.
Aber du hast dich dann direkt damit auseinandergesetzt? Das habe ich nämlich gar nicht gemacht.
Ich musste, also ich wurde ja in einen Zwangskontext gesetzt, dass wir uns als Team damit auseinandersetzen. Und deswegen war das schon spannend, mal zu verstehen, was bedeutet das eigentlich. Aber vielleicht magst du ja mal die Leute mal da draußen noch mal kurz abholen, was Adultismus vielleicht von der Definition her bedeutet, aber was es vor allem für dich bedeutet.
Also ich finde es ganz gut, dass wir so einen leichten Einstieg hatten. Sonst wäre das jetzt hier gleich so ein Downer gewesen mit diesem Thema. Lustigerweise ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe da lange gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass es das gibt, obwohl es den Begriff wirklich schon lange gibt. Und dann habe ich den irgendwann mal irgendwo so rumwabern hören. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und bin weitergegangen. So. Und Jahre später habe ich es erst gecheckt. Also wirklich Jahre. Und im Grunde geht es darum, dass wir ja in der Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen immer ein Machtgefälle haben. Das ist automatisch da, dadurch, dass wir älter sind. Wir haben einen Lebenserfahrungsvorsprung und wir sind größer, meistens sind wir körperlich stärker. Und damit kommt ein Machtgefälle. Und Erwachsene sind auch total clever drin, sich gegenseitig so ein bisschen zu decken. Ne? Wenn die dann merken, oh, da war jetzt vielleicht was nicht so okay, dann wird das aber so unter den Tisch fallen gelassen. Ne? Das ist dann so, ja, aber ich verstehe ja auch, warum sie das gemacht hat und so. Also Erwachsene solidarisieren sich dann sehr schnell eher mit anderen Erwachsenen als mit den Kindern, auch eben im institutionellen Kontext von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Horten, wo auch immer. Ja, also Adultismus findest du überall. Und von der Definition her ist, wie gesagt, dieses Machtgefälle eben ein Thema. Und dann aber auch, dass es tatsächlich eine Diskriminierungsform ist, und zwar aufgrund von einem jüngeren Alter. Das finde ich immer noch ganz, ganz wichtig, dazu zu sagen. Und vielleicht darf ich doch kurz einmal so ein ganz kleines bisschen eine unbezahlte Werbung machen. Und zwar fürs Buch von Sandra Richter. Das heißt, nimm mich ernst. Das ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen erschienen. Und was ich super beeindruckend und einfach total wertvoll für uns alle finde, ist, dass sie nicht nur selber definiert oder irgendwie andere Erwachsene gefragt hat, wie definiert ihr denn Adultismus, sondern sie hat halt wirklich Kinder gefragt. Und Kinderstimmen kommen da immer wieder drin vor und werden immer wieder zitiert. Und die erzählen dann da schon auch ganz gut, was sie eben so wahrnehmen. Und da kommt diese Ungerechtigkeit einfach total raus. Und das ist, wenn du mich jetzt fragst, was bedeutet das für mich, dann würde das für mich auf jeden Fall bedeuten, erstmal auch Kindern dazu zu hören, was sagen die denn? Und das auch vielleicht zu zitieren. Ja, also was sagen die Kinder? Und zum Beispiel gibt es ein Kind, das dann gesagt hat, Adultismus ist eigentlich wie Rassismus, aber dann halt auch gegen weiße Kinder. Und das trifft es ziemlich gut.
Das ist ein starker Satz. Kannst du ihn nochmal sagen?
Also es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz gut wörtlich zitiert, aber das Kind hat gesagt, Adultismus ist wie Rassismus, nur dann eben auch gegen weiße Kinder. Oder ich glaube, er hat gesagt, gegen weiße Kinder mit oder so. Mhm. Ne? Also es ist nicht ganz sauber zitiert jetzt leider, aber so steht es da. Und das sind noch ein paar richtig gute Zitate und auch der Wunsch von einem Kind, das gesagt hat, nee, erklär du es mal bitte auch den anderen Erwachsenen, weil uns hören die eh nicht zu. Und ich finde, das drückt so krass aus, was Adultismus ist und wie Kinder das tatsächlich wahrnehmen. Und deshalb ist für mich Adultismus auch immer verbunden mit diesem Wunsch, überhaupt mal Kinderstimmen sichtbar zu machen, hörbar zu machen. Und dann zu gucken, wie kriegen wir es denn jetzt hin? Was können wir machen? Wie können wir Macht abbauen? Wie können wir Strukturen abbauen? Was ist so, woran erkenne ich es überhaupt? Weil was mir oft passiert, ist, dass in Seminaren oder im direkten Kontakt, wenn Leute damit das erste Mal konfrontiert werden, dass da erstmal natürlicher und verständlicherweise auch so ein Widerspruch kommt und so ein Widerstand und dass dann sagen, ja, aber das ist doch nicht alles schlecht, was wir machen. Weiß nicht, ob sie da auch so biegen.
Ja, ich kenne das dann eher so, naja, aber ich weiß es doch besser.
Ja,
und ich mache es doch für die Kinder.
Ja, genau.
Aber wenn ein Kind sagt, nein, ich möchte das nicht, dann wird das aus der Erfahrung heraus selten berücksichtigt. Mhm. Und dann frage ich mich, wenn es ja eigentlich tatsächlich etwas ist, man könnte ja schon fast sagen, das Thema Adultismus, wenn wir uns damit beschäftigen und versuchen, dem entgegenzuwirken, sind wir ja eigentlich so ein bisschen pädagogische Cyclebreaker.
Ja, wenn wir uns da jetzt sehr lobhudeln wollen, ja. Nee, ich weiß voll, was du meinst und es stimmt auch, weil wenn wir jetzt uns angucken, die Kita-Landschaft, wie die aussieht, dann haben wir ganz, ganz viele Fachkräfte, die sind ganz toll und die reflektieren und die gehen nochmal los und die gucken nochmal, was brauchen die Kinder wirklich und was ist so der aktuelle Stand. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite ganz viele, die es da schwerer haben, möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken. Also die es da einfach echt schwerer haben, aus einem anderen Selbstverständnis heraus, glaube ich. Also schon aus diesem Selbstverständnis heraus, dass wir glauben, wir müssen aber Kinder schützen. Das sind einfach sehr, sehr wichtige Wesen im Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Und dann möchte man sie auch nicht so überfordern. Und dann gibt's aber auch Dinge, da muss man die drauf vorbereiten. Und dann muss man auch sich vielleicht an bestimmte Regeln halten und so. Und da entsteht das eben ganz schnell, dass dann Erwachsene so übers Ziel hinausschießen, glaube ich. Ich glaube, so würde ich sagen. Ja. Also es ist jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, damit ich jetzt nicht hier echt böse werde, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die haben es nicht nur einfach schwer, sondern die wollen mit Absicht das auch nicht verstehen. Also das behaupte ich, dass es das auch gibt.
Ja, da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Und man sagt ja auch immer so schön, gut gemeint ist halb gekonnt. Na, ja. Also nicht immer ist gut gemeint, auch gut umgesetzt. Wenn, glaube ich, ein Stück weit Reflexion vielleicht fehlt, wenn das eigene Wertesystem noch sehr stark, ich würde mal meinen, aus einer anderen Erziehung heraus geprägt ist. Ich will noch nicht mal auf Generationen zwangsläufig gehen, weil du wirst lachen. Ich hatte eine Fachkraft, die ist mehr oder weniger frisch aus der Ausbildung rausgekommen oder aus dem Studium. Und hat dann gesagt, ja, ich habe hier auch als ich kleines Kind war, war ich hier in der Kita. Und als ich dann jetzt in die Kita gekommen bin, war ich so ein bisschen erschrocken. Ich so, wieso warst du erschrocken? Naja, Angebote laufen jetzt mittlerweile anders. Ich dachte eigentlich schon, dass wir uns alle hinsetzen und alle machen das Gleiche. Und dann reden wir von einer Person, die irgendwo Mitte 20 ist, aber vielleicht in ihrer Sozialisation andere Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen kann man ja per se erstmal nicht sagen, das ist falsch, weil, naja, mit dem Erfahrungsschatz, was ich habe, ist es in meiner Realität, in meiner Perspektive ja erstmal richtig, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, da kommt ja der große Unterschied zur Professionalität.
Ja, und ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, das ist super wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil tatsächlich liegt es nicht am Alter, ob ich mich da irgendwie adultistisch verhalte oder nicht, oder ob ich bereit bin, mich mit Sachen auch nochmal auseinanderzusetzen oder nicht, sondern es hat viel mit eigenen Erfahrungen zu tun. Und ich glaube, was wir da schon mal sagen können, ist, wir alle sind in adultistischen Strukturen groß geworden. Die einen jetzt mehr und die anderen weniger. Und das macht auch mit einzelnen Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Und gleichzeitig ist es einfach öfter mal oder vielleicht auch permanent die Erfahrung, das, was ich sage, zählt nicht so viel. Jemand anders gibt mir hier die Regeln vor. Ich muss das so machen. Und wenn ich das nicht mache, dann wird das hier richtig ungemütlich. Im Sinne von, dann gibt es vielleicht Strafen oder es gibt vielleicht einen sozialen Ausschluss oder ich höre vielleicht einen ganzen Haufen wirklich schlechte Sachen über mich und das hat auch dann was mit Selbstbildern zu tun, die ein Kind einfach dann entwickelt. Ja, also das greift immer so das eine ins andere und dann kommt der Punkt mit der Professionalität. Nämlich Professionalität wäre, sich das klar zu machen. Was bedeutet das denn, wenn ich in einer bestimmten Art und Weise mit einem Kind spreche, wie entwickelt sich denn ein gesundes Selbstbild? Zum Beispiel. Das entwickelt sich ja nicht, wenn ich einem Kind die ganze Zeit sage, du störst, du bist zu laut, du musst das jetzt auch mal machen und so kannst du nicht in die Schule und keine Ahnung, was man dann eben so für Sätze hat. Und da gibt es ganz, ganz viel an so adultistischen Erwachsenensätzen. Und das ist auch interessant, weil Erwachsene widersprechen sich dann. Ne? Es ist so dieses, jetzt iss mal mehr, jetzt schling aber nicht so, jetzt sitz mal gerade hin, weißt du? So, also es ist halt, was? Was sollen wir jetzt machen? Und wir alle sind mit diesen ganzen komischen Widersprüchlichkeiten groß geworden. Wie gesagt, die einen mehr und die anderen weniger. Aber deshalb ist es auch, glaube ich, für manche echt schwierig, das aufzubrechen. Und was man dann halt hört, ist, ja, hat mir auch nicht geschadet. Mhm. Und da möchte ich schon auch sagen, naja, gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob es genutzt hat. So. Also es gibt Dinge, die nützen dann, indem sie auch nicht schaden. Ja, okay, aber es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die waren vielleicht auch nicht so nützlich.
Ja, und wir wissen halt nie, was aus diesen Menschen geworden wäre, wenn sie es anders erfahren hätten. Genau. Also genau das Gegenteil davon, ne? Dass die auf Augenhöhe begegnet werden, dass die Meinung gehört wird, dass sie nicht nur gehört wird, sondern auch Berücksichtigung da findet, wo es auch tatsächlich realistisch möglich ist. Was ich auch sehr häufig höre, ist, naja, wir müssen noch die Kinder auf die Schule vorbereiten. Mhm. Was ja oft so als Totschlagargument genommen wird, um Regeln, Konsequenzen und so weiter sehr adultistisch durchzusetzen. Wie ist denn da so dein Erfahrungswert?
Das Schwierige mit solchen Aussagen ist ja, dass das stimmt. Wir müssen die Kinder irgendwie vorbereiten. So. Überraschung, hat jetzt niemand kommen sehen, dass sie sowas sagt. Aber das ist ja das Ding, ich bin da voll dabei. Ich bin auch dabei, aber wir müssen uns überlegen, wie. Und unser Maßstab sind halt dann Kinderrechte. Und unser Maßstab muss sein, was wissen wir gerade aktuell aus der ganzen erziehungswissenschaftlichen Geschichte, was wissen wir aus der Neuro, wie heißt das?
Biologie.
Danke, ja, also aus Gehirnentwicklung, was wissen wir darüber, wie Kinder lernen, was wissen wir darüber, was die brauchen, ungefähr in welchem Lebensabschnitt und das ist halt nicht in ganz großem Maße stillsitzen und gehorsam lernen und so weiter oder irgendwie, weiß ich nicht, 5 Meter geradeaus auf dem Papier schneiden oder so, ja, das erwarten ja irgendwie wohl auch einige, dass Kinder das können, ist jetzt übertrieben, Sebastian hat ganz große Augen, das ist übertrieben.
Nee, alles gut.
Genau, aber das Ding ist, das ist nicht das, was Kinder wirklich auf die Schule vorbereitet, sondern was die wirklich vorbereitet, ist so ein Stückchen Selbstorganisation. Wo ist meine Jacke? Was muss alles in meine Tasche? Wie finde ich raus, wo es zur Toilette geht? Wie finde ich raus, was alles in meine Tasche muss? Gibt es Kinder, die können das sehr schnell, und es gibt Kinder, die brauchen ein bisschen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, schlüsselfertige Kinder an Schulen abzugeben. Und das heißt, das, was ein Kind braucht, um in der Schule klarzukommen, ist halt scheißen individuell. Also sorry für Ausdrücke, ja, aber das ist...
Das ist gut.
Ne? Also das, man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass die alle irgendwie was Bestimmtes können. Und was noch dazu kommt, ist, dass Schulen super individuell sind. Also die einen brauchen, was weiß ich, eine bestimmte Stifthaltung und keine Ahnung, also irgendwie ganz viele wilde Dinge, und die anderen sagen, ja, lass die Kindlein kommen, das wird schon alles gut, so. Und das, glaube ich, muss man so ein bisschen halt gucken. Und entsprechend dem würde ich versuchen, Kinder vorzubereiten, weil natürlich einem Kind auch keinen Gefallen tun, wenn wir wissen, die Schule wird Wert drauf legen, dass es 5 Meter geradeaus auf der Linie schneiden kann, wenn es dann nicht mal 1 Meter schafft. Und jetzt kommt aber das Wie. Also das ist nicht so eine einfache Frage. Ich frage mich auch gerade, sind wir noch bei Adultismus oder sind wir jetzt wirklich in dieser Schulvorbereitung? Aber vielleicht, um das abzukürzen. Ich hatte eine Kita begleiten dürfen, die genau das Thema auch hatten. Und das war so im Herbst. Und dann haben die einen Haufen Äpfel ausgeschnitten und Igel und Kürbisse. Und die hatten so ein paar Vorschulkinder. Das war nicht ganz so wohl das Interesse. Und dann haben die halt sich geweigert. Und dann sagten die, okay, verstehen wir, wenn wir jetzt mit Adultismus und Kinderrechten und so, verstehen wir, dass wir jetzt die Kinder nicht zwingen dürfen. Jetzt haben wir aber das Problem mit der Schule, was machen wir denn jetzt? Frage. Ist einfach eine super Frage, weil genau die Frage müssen wir stellen. Wir haben jetzt verstanden, es gibt Kinderrechte, wir dürfen die nicht dazu zwingen, wir dürfen nicht irgendwie mit Strafen drohen oder mit Ausschluss oder mit irgendwas. Wir wollen denen auch keine Angst machen und sagen, aber wenn du jetzt den Kürbis nicht ausgeschnitten hast, darfst du nicht in die Schule oder dann bist du kein Schulkind oder irgendwas. Ja, wollen wir auch nicht. Was können wir denn machen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, nämlich rausfinden, welche Interessen hat das Kind? Keine Ahnung, vielleicht wie hier diese komischen Hunde. Diese Paw Patrol, dürfen wir ja das sagen? Ich weiß ja nicht. Ja. Weißt du? Und dann oder irgendwelche anderen Helden, Actionfiguren, irgendwas. Ja, dann lass die doch das ausschneiden. Letztlich ist es völlig Schnuppe, was die ausschneiden. Es geht nur um das Schneiden.
Ja, absolut. Und ich habe mich, während du halt so erzählt hast, wo du meinst, ich habe so große Augen bekommen, da habe ich einfach gerade so an meinen eigenen Sohn gedacht, der gerade so ein bisschen für sich auch so, um sich zu regulieren, total gerne Ausmalbilder ausmalt. Ausmalbilder sind ja auch mal so super verpönt.
Ja, schlimm.
Weil es ja die Kreativität von Kindern hemmt und so weiter. Aber wenn es ihm hilft, sich zu regulieren und runterzukommen und ihm das gerade Freude macht. Und dann habe ich mich selber einfach dabei erwischt, wo ich meinte, versuch mal mehr in den Linien zu bleiben. Mhm. Das habe ich irgendwann bei jemandem auch ein Reel gesehen, auch eine Künstlerin. Ich glaube, das ist hier deine Lieblingskünstlerin, wo ich das gesehen habe.
Ja.
Wo die einen Kommentar vorgelesen hat, wo die meinte, ja, und die müssen doch mal lernen, das richtig zu malen und dies und das. Und dann dachte ich mir, dann hat sie aber gesagt, nee, ganz ehrlich, er lernt doch nicht etwas, wenn er etwas muss, sondern wenn er gerade Freude an etwas hat und es einfach macht, weil er da Spaß dran hat und es ihm gut tut, hey, dann lass ihn das doch machen. Und Kunst entsteht sowieso nicht, oder Kreativität, wenn ich es einschränke. Und vielleicht ist das ja auch ein schönes Sinnbild zu sagen, mein Kind denkt out of the box, er lässt sich nicht einschränken, so. Was sehr gut zu seiner Persönlichkeit passen würde. Dementsprechend, also ich kriege auch schon Sachen wie so, du lässt mich nicht ausreden. Wo ich dann, okay, tut mir leid, du hast vollkommen recht, erzähl deinen Gedanken zu Ende. Der ist da schon sehr klar und weiß, was ihn dann frustriert. Und deswegen war das so ein Punkt, wo ich dachte, ja, allein in solchen kleinen Momenten ist man ja dann schon so ein bisschen übergriffig und adultistisch, auch wenn man im ersten Moment nur eigentlich das was Gutes im Sinn hat, weil ich denke mir so, in anderthalb Jahren geht er in die Schule, ey, wie soll er das? Da wird, ja. Und ich weiß ja, wie die Vorschuluntersuchungen hier in Berlin laufen, worauf geguckt wird, und dann ich mir so, ach komm, lass, er malt doch, er hat Freude dran, lass ihn machen, und seitdem sage ich auch nichts mehr, sondern, ja, aber das sind dann so kleine Momente, wo man dann erstmal so in seinen eigenen Routinen drin ist, ne, und dann, wenn man dann aber irgendwo einen Impuls bekommt und das dann reflektiert, und dann aber wieder anders handhabt, weil man das berücksichtigt und verstanden hat, dann ist, glaube ich, gut Veränderung möglich. Ne? Deswegen, wir müssen ja nicht alles komplett verändern, aber dieses Interessengestützte, ich brauche ihm auch kein Ausmalbild von, weiß ich nicht, von Einhörnern hinlegen, weil der sich gerade für Schlangen und Chamäleons interessiert. So, dann kriegt ja. der halt das so voll in Ordnung.
Ja, genau. Und das ist das Ding. Und da knüpft es halt in das an, was ich gesagt habe. Was wir ja wissen, ist, wie Menschen gut lernen. Und die lernen dann, wenn ihre Interessen irgendwie mit dem matchen, was es gerade da gibt. So, und ich glaube, ein Kind, die checken schon auch, ich bin jetzt Vorschulkind und da werden von mir Sachen erwartet. Und für viele Kinder bedeutet das auch so ein Stück weit groß sein und ernst genommener werden und auch ein bisschen vielleicht nochmal eine andere Wichtigkeit in manchen Dingen. Die wollen das schon. Und gleichzeitig verstehe ich, wenn das was ist, was mich nullinger interessiert, dass es dann einfach auch echt schwierig ist. Und ich habe am liebsten, ich weiß immer nicht mehr, von wem das ist, aber kennst du dieses Bild von dem Vorratsspeicher? Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Ich glaube von Pickler, aber es kann jetzt total eine ganz furchtbare Fehlinformation sein. Auf jeden Fall ist das Bild folgendes. Wenn wir wissen, in 5 Jahren kommt eine Hungersnot, oder bei euch in dem Fall, es kommt ein Stromausfall irgendwann nächstes Jahr, gehen wir einfach davon aus, ja? Was machen wir dann jetzt? Also wir gehen dann jetzt los und kaufen Konserven und wir kaufen Batterien und Kerzen und Wasser, wie heißen die Dinger? Galonen, diese großen, weißt du?
Ja, ja.
So, und wir stellen das alles in ein Regal für, wenn es mal harte Zeiten gibt. Und das ist das, was wir in der Kita machen. Wir füllen diesen Vorratsspeicher für die Hungersnot, die vielleicht in der Schule kommt. Vielleicht kommt die auch nie. Vielleicht wird irgendwas passieren und dann kommen da ganz tolle Lehrkräfte plötzlich an diese Schule und die sind dann so, hey, das wird alles super. Und die haben schon verstanden, dass Aufmerksamkeitsspannen halt nicht eine Dreiviertelstunde lang sind, sondern vielleicht 10 Minuten und dann singen die mit denen ein Lied und so. Ne? Kann uns alles passieren. Aber wir haben den Speicher gut gefüllt. Das wäre wichtig.
Ja, und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, ich will ja hier niemandem Angst machen, aber wir leben ja eigentlich in den größten Krisenzeiten, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es kriegstechnisch und so weiter. Und ich glaube, das ist ja die Kernaufgabe, die wir ja erfüllen sollten, die Kinder sogenannt krisenfest zu kriegen. Aber das kriegen wir nicht hin, wenn wir schon vorab Krisen schaffen, indem wir Druck aufbauen, indem wir sie in ein Zwangskorsett stecken, sondern auch der Umgang mit Krisen, Resilienz und so weiter ist ja super individuell. Und wenn wir da adultistisch vorgehen, schaffen wir ja aus meinem Verständnis heraus ja nur das Gegenteil.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich das ist so lustig, dass Erwachsene manchmal glauben, wenn wir dem Kind jetzt einfach nur mit einer gewissen Härte entgegentreten und mit so einem bisschen vielleicht auch so einer Ansage von, ja, jetzt stell dich mal nicht so an und du musst das jetzt hier irgendwie schaffen, dann wird das Kind das daraus nicht lernen, ich schaffe das. Sondern das Kind lernt ja, ich schaffe das, wenn es Krisen bewältigen kann, die einfach gerade anfallen. Und zwar in Begleitung, also eben halt auch nicht alleine, sondern in Begleitung von möglichst gut regulierten, stabilen, erwachsenen Personen. Hm. Und dann können die unheimlich viel, aber ich glaube, das ist das, wo ich denke, das können wir Kindern zutrauen, das können wir auch Erwachsenen zutrauen oder auch zumuten. Eine Zeit lang, also in meinem Studium, weiß nicht, wie bei dir das war, in meinem Studium war immer so dieses, den Kindern was zumuten, war so ein geflügeltes Wort. Ich hatte das damit in Verbindung gebracht, bis ich dann irgendwann gelernt habe, dass Zumuten in manchen Kitas heißt, den Kindern zuzumuten, auch mal was zu machen, wo sie jetzt gerade keinen Bock drauf haben. Und das war für mich dann irgendwie so ein bisschen verdreht. Da habe ich gedacht, weiß ich nicht. Und wie gesagt, Jahre später habe ich gecheckt, wir können das alles fassen unter diesem Oberbegriff von Adultismus im Grunde. Ne? Also man kann bei dem allem sagen, das könnte aber jetzt ein bisschen auch adultistisch vielleicht sein. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dann, das ist nicht ein Label, das man draufdrückt. Ja, also ich laufe jetzt nicht rum durch eine Kita und habe so ein Beschriftungsgerät und schreibe überall drauf, das adultistisch und das auch. Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht einfach darum zu verstehen, das ist was es gibt und wir können das abbauen, wir können das erkennen, wir können das reflektieren und in jedem Menschen sieht dieser Prozess wiederum ganz anders aus.
Auf jeden Fall. Und als du von Krisen gesprochen hast, dachte ich mir so, ja, vor allem in Kita sehen Krisen für Kinder ganz anders aus. Und da musste ich auch wieder an meinen Sohn denken. Da kann eine Krise sein, wenn die anfangen, autonom, wirklich sich die Autonomie einzufordern und versuchen, zum Beispiel sich Schuhe selber anzuziehen und das nicht schaffen und dann emotional werden. Und das, der Knall im All ist ja, ich weiß nicht, hatten wir das Entwicklungsgespräch und dann sagt uns die Erzieherin mir und der Mama von meinem Sohn, ja, und dann kam er jetzt zu uns und sagt, er weint nicht mehr, er hat das jetzt geschafft und macht er das bei euch auch? Und dann gucken wir uns nur so an, macht er das bei dir, macht das bei mir? Nee, also bei uns war noch nie der Punkt, dass wir gesagt haben, hör auf zu weinen, sondern zu sagen so, okay, du bist frustriert, du schaffst das gerade nicht, ich kann dir gerne helfen, so, wir machen das zusammen. Und dann, wenn er es alleine probieren wollte, dann ging der Wutausbruch vielleicht dann oder die Frustrationsphase dann doch mal ein bisschen intensiver und länger, was ich glaube, ich spreche für viele Eltern, wenn ich sage, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, das auszuhalten und ständig auch immer wieder adäquat zu begleiten. So, dafür sind wir am Ende auch Menschen. Aber auch da war ich sehr überrascht und dachte mir so, aha, was ist also alles in der Kita passiert und was wurde ihm abgesprochen, auch an Gefühlen vielleicht womöglich, ist jetzt alles hypothetisch. Aber wenn ein Kind von sich aus sich so versucht zu profilieren, in ein gutes Licht zu stellen und zu sagen, guck mal, ich habe nicht geweint oder ich weine nicht mehr. So, und dann sage ich mir so, wow, eigentlich schon traurig, dass ein Kind gelernt, so schnell gelernt hat zu sagen, ich weine nicht, weil ist vielleicht nicht angebracht.
Ja, und das Ding ist ja auch, die lernen ja durchaus auch Sachen am Vorbild, ne? Also kann ja auch sein, da war ein anderes Kind, das das ständig irgendwie gehört hat oder so und jetzt war dein Sohn eben dabei und hat das auch gehört und dann übertragen die das irgendwann vielleicht auf sich.
Ja,
auch ja? Das. Also das sind ja alles so Dinge, die irgendwie möglich sind, wo ich wieder denke, es ist so wichtig, dass wir als Erwachsene darauf achten, wie laufen wir denn in diesen Kitas rum? Was vermitteln wir den Kindern? Ja.
Ja, ne, weil ich glaube, eine der essentiellsten Sachen, vielleicht Adultismus entgegenzuwirken, vielleicht spoilere ich schon, weil wir müssten im Anbetracht der Zeit auch gleich so ein bisschen in die Praxistipps gehen. Aber ich denke einfach, dass das Einfachste, womit wir gehen können, ist, wenn wir beziehungs- und interessenorientiert begleiten. Ich meine, das sind jetzt auch zwei sehr große Begriffe, die noch nicht ausdefinieren, wie wir das machen. Aber ich glaube, wenn wir uns daran orientieren, dann sind auch die Angebote und Projekte. Ich meine, die haben alle ihre Berechtigung und ihre Bewandtnis und sowas darf auch stattfinden und soll auch stattfinden. Aber wir müssten mal weg von dieser Priorität, dass Angebote und Projekte in dem Rahmen stattfinden, wie sie von Eltern eingefordert werden, weil sie glauben, die müssen. Ich habe immer den Erziehern gesagt, wissen Sie was, mir ist es scheißegal, was sie mit dem Sprachlerntagebuch machen. Also das ist die Dokumentationspflicht in Berlin, mittlerweile abgelöst durch BeoKids oder wird jetzt abgelöst bis 27. Und was sie für Angebote und Projekte machen, mir ist es wichtig, dass es meinem Kind bei ihnen gut geht. So, das war für mich immer oberste Priorität. Mir ist es egal, was die machen. So, klar haben die einen Bildungsauftrag, da sind sie professionell für verantwortlich, aber für mich ist es wichtiger, dass es meinem Kind dort gut geht, als dass der da jetzt von Angebot zu Angebot hechtet.
Ja, bin da voll bei dir. Und jetzt, wenn wir jetzt in die Praxis gucken wollten, also auch Adultismus, ein Riesenbegriff, und wir haben jetzt wahrscheinlich die Oberfläche angekratzt und irgendwie versucht, an Praxisbeispielen schon mal ein bisschen klarzukriegen, um was geht's denn. Aber so ein Praxistipp, das Erste, was ich immer eigentlich empfehle, ist, sich in den entscheidenden Situationen oder überhaupt mal in Situationen im Alltag zu fragen, würde ich das, was ich gerade vorhab mit dem Kind, würde ich das mit einer erwachsenen Person auch machen? Und wenn die Antwort ist, ja, das würde ich wohl machen, dann ist es eine gute Idee. Wenn die Antwort ist, nein, ich würde es nicht machen oder ich würde es vielleicht irgendwie anders machen, dann ist es beim Kind halt auch keine gute Idee. Und das ist so ein erster Anhaltspunkt. Und dann fängt dieses Reflektieren an. Dann fängt auch an, dass man sich überlegt, welche Handlungsalternativen brauche ich denn, mir jetzt da irgendwie anders vielleicht damit umzugehen. Fällt mir jetzt natürlich kein super Beispiel ein. Wenn du eins hast, sag gerne und dann können wir es durchspielen. Aber ich glaube, die Frage zu stellen ist schon mal einfach echt wichtig.
Ein kleines Beispiel kann ja sein, eine Mittagessenssituation, genau, wo es eine Hauptspeise und eine Nachspeise gibt und zu sagen, wenn du das die Hauptspeise nicht isst, dann gibt es keinen Nachtisch. Das würde ich nie zu einem Erwachsenen sagen.
Yes.
Niemals.
Yes.
Und ganz ehrlich, jetzt kommt meine Praxiserfahrung und da wirst du vielleicht sicherlich gleiche Erfahrungen gemacht haben. Wenn es einen Nachtisch gab und die Kinder sich den zuerst genommen haben, ey, wenn die Kinder Hunger hatten, dann haben die auch manchmal noch zwei Teller Hauptspeise gegessen, egal was es war. So.
Ja,
und wenn
voll.
Du im Sommer ein Eis als Nachtisch anbietest, hey, dann verstehe ich doch jedes Kind, das sagt, ich will erst mal eine Portion Eis essen, bevor ich hier eine warme Mahlzeit zu mir nehme.
Also genau das ist so der Punkt. Und ich finde auch, was da immer drin ist, ist so diese komische Wertung von verschiedenen Lebensmitteln, die es irgendwie für mich nicht braucht. Ja, und dann denke ich auch immer, okay, und so Nachtisch, das ist auch meistens ja portioniert. Es ist ja jetzt auch nicht so, als könnten die sich damit komplett satt essen. Das ist ja einfach nicht, was stattfindet, sondern da kriegt dann ein Kind eine Kugel Eis, eine kleine, weil für mehr reicht's gar nicht. Ja, also das ist ja auch, und dann haben die schon auch noch Hunger, anderes Essen und so. Aber genau das wäre so ein Beispiel. Das würde man mit einem Erwachsenen nie machen. Man würde allenfalls sagen, ach, das ist ja interessant. So, ja. Ich war letztens mit jemand essen, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich nenne keine Namen. Der hat sich als erstes, also quasi zur Vorspeise, einen Nachtisch bestellt. Weil er gesagt hat, ich kann es nach der Hauptspeise, kann ich das nicht mehr essen, aber ich habe so Bock da drauf.
Mhm.
Er ist doch großartig.
Ja.
Warum denn auch nicht? Und bei einem Kind wäre es irgendwie ein Riesenthema. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass Kindern so viel gesagt wird, was sie alles jetzt noch können müssen, was jetzt alles noch dran ist und so. Und manchmal hat man so Momente, wo man merkt, oh, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir haben das im Team irgendwie abgesprochen, dass das Kind jetzt dringend mal selbstständiger werden muss und jetzt muss das die Schuhe selber anziehen oder so. Und dann denke ich an mich, wenn ich so nach einem Seminartag nach Hause komme. Und wenn mir dann jemand sagen würde, du musst jetzt noch einkaufen oder du musst jetzt noch irgendwie Essen kochen, da wird gar nichts mehr gehen. Ich würde auch weinen, zusammenbrechen. Ja, und gar nicht, weil ich nicht grundsätzlich das noch kann. Also ich bin eine erwachsene Frau, mein Gehirn ist ausgereift, wahrscheinlich schon im Abbau wieder, ja. Aber ich kann das, okay? Ich könnte das. Ich könnte mich jetzt zusammenreißen, ich würde es hinkriegen. Und gleichzeitig ist das Schlimme dabei, dieses Nicht-Gesehen-Werden. Und dieses nicht wahrgenommen werden in dem Bedürfnis, das man gerade hat, das wäre, guck mal, Schatz, ich habe schon Essen gekocht.
Ja, und das ist der Knall im All, wo die dann immer sagen, ich helfe dir nicht, die Jacke zuzumachen, genau, oder du kannst das doch schon. So, wo ich sage, ja, und dann geht es doch gar nicht um das Können, sondern es ist ja ein Beziehungsangebot. Das Kind versucht, in Beziehung zu gehen und aufzutanken. Und dann sind wir wieder in der Meinung,
genau,
naja, weil du es kannst, du hast wie so eine Checkliste, du hast es erreicht, also kriegst du nie wieder Hilfe von mir zu diesem Punkt.
Ja, genau. Fände ich eigentlich ganz gut. Das wäre doch mal innovativ. Können wir das verkaufen?
Die Checkliste.
Lässt sich da was draus machen, sag mal.
Die Ich helfe dir nie wieder Checkliste.
Ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber wie gesagt, damit würde ich immer anfangen, mir die Frage zu stellen und das mir einfach immer mal wieder in verschiedenen Situationen im Alltag mich das zu fragen und dann wirklich ganz konsequent zu überlegen, welche Handlungsalternativen habe ich? Was kann ich denn machen stattdessen? Und es gibt eigentlich dafür ganz viele Sachen eine Lösung. Und dann wäre mein nächster Tipp, sich wirklich mit Macht nochmal auseinanderzusetzen. Mhm. Mit dieser Macht, die Erwachsene haben gegenüber Kindern, die selten hinterfragt wird, weil sich auch Erwachsene gern mit anderen Erwachsenen solidarisieren, wie ich es eingangs ja schon gesagt hatte. Ne? Da gibt es diese vier Ebenen von Macht, auf denen man sehr konkret gucken kann und sehr konkret einsteigen kann, um zu schauen, wo überall könnten wir denn jetzt die Kinder vielleicht mehr mit einbeziehen.
Welche vier Ebenen sind das? Kannst du die gerade nennen?
Das ist, natürlich kann ich das nennen. Das ist Handlungs- und Gestaltungsmacht. Das hat jetzt ein bisschen was so eine Prüfungssituation. Nee, also Handlungs- und Gestaltungsmacht, da geht es hauptsächlich um Raumgestaltung. Welche Projekte werden gemacht? Welche Themen von Kindern werden aufgegriffen? Werden überhaupt Themen von Kindern aufgegriffen? Oder machen wir uns einen Jahresplan und dann machen alle Vorschulkinder im Januar das Thema Gefühle oder so? Ne? Das wäre so das. Handlungs- und Gestaltungsmacht. Dann kommt Verfügungsmacht. Da geht's um, also was steht überhaupt zur Verfügung an Spielmaterial? Was finden wir für wichtig? Was finden wir vielleicht für zu wertvoll, als dass das da sein kann jetzt gerade? Ja, also ich habe so eine geile Geschichte gehabt. Das ist schon ewig lange her. Da gab es so einen Kran, so einen ganz, so einen filigranen Kran aus so vielen so kleinen Teilen. Mhm. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, dir nicht. Genau, so aus ganz vielen Kleinteilen, und dann haben die Fachkräfte festgestellt, oh, das ist aber fürs Freispiel schwierig, das können wir nicht machen, weil dann fliegen die Teile überall rum, der geht kaputt und so. Und das war gerade so die Zeit, wo hier auf dem Land so langsam der Ganztag eröffnet wurde. Das gab's vorher nicht. Vorher war irgendwie so zur Mittagspause nach Hause, dann kommen nachmittags alle wieder, und dann gab's das erste Mal. Und dann haben die gesagt, naja gut, nachmittags sind nur so 3-4 Kinder da, dann dürfen die da mit dem Kran spielen. Das ist ganz klar eine Verfügungsmacht, ne? Die Erwachsenen haben sich überlegt, wie können wir das jetzt machen? Und das Interessante war, dass das ein bisschen ausgeartet ist, weil die Kinder haben dann irgendwann gecheckt, wir sind, dass die mit dem Kran spielen dürfen, dann sind den ganzen Tag schon rumgelaufen so. Wenn du nachher nach Hause gehst, dann spiele ich mit dem Kran. Also das war wirklich ganz spannend, ja? Und auch dann geht's wieder drum, wie reagieren dann Erwachsene? Da könnte man jetzt total gut mit der Definitions- und Deutungsmacht weitermachen, die nämlich dann drauf guckt, welche Regeln gibt's, welche Verhaltensweisen finden wir gut, welche Verhaltensweisen finden wir schlecht, wie reagieren wir dann da drauf? Werden die Regeln mit den Kindern besprochen oder denken wir uns die einfach selber aus? Und die Kinder müssen die sich halt dann da dran halten, ne? Und dann haben wir die vierte, das ist Mobilisierungsmacht. Die finde ich cool. Die ist total, also die ist schwierig aus verschiedenen Gründen. Und irgendwie ist es auch cool, weil wir können ja als Erwachsene Kinder dazu bringen, das zu machen, was wir von ihnen wollen. Und wir haben ja da so verschiedene Möglichkeiten, ne? Also ich kann Kinder überreden. Ich kann ja Fragen so stellen, dass die Antwort rauskommt, die ich will. Das ist ja großartig, oder? Hast du es mal gemacht? Nein. Genau, aber das ist Mobilisierungsmacht. Ist
die Fragen. Genau. Nein, noch nie benutzt.
Möchtest du lieber ins Atelier oder in den Turnraum? Das sind alles so Dinge, die gehören damit dazu. Und das heißt gar nicht, dass das immer scheiße ist und es ist immer schlecht, das zu nutzen. Manchmal braucht es auch irgendwie einen Rahmen und eine Struktur, die Erwachsene vorgeben. Und nicht alles ist in jeder Kita immer irgendwie möglich und so, ne? Klar. Und gleichzeitig, finde ich, lohnt sich's echt im Team, sich wirklich mit diesen Ebenen nochmal auseinanderzusetzen und überhaupt mal drauf zu gucken, wo findet denn bei uns was statt? Wo finden wir das? Wo haben wir vielleicht schon die Kinder total gut mit einbezogen? Wo wird vielleicht noch mehr gehen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Solche Sachen, ne? Das finde ich echt ganz lohnenswert, um da schon ein bisschen abzubauen. Mhm. Und das ist auch nicht abgeschlossen. Also das sind ja jetzt nur so ein paar kleine Beispiele, aber da kannst du ja wirklich, also deinen ganzen Tagesablauf kann man da dran durchgehen. Jede pädagogische Handlung, muss das Kind den Schnulli abgeben oder nicht? So.
Darf das Kind Spielzeug mit in die Kita nehmen oder nicht?
Oh, genau. Darf das Kind aus der Brotdose das essen, was es will oder nicht? Also, du kannst, es ist halt einfach so abgefahren, weil sich das absurd lange einfach weiterfahren lässt, und irgendwas gibt's in jeder Kita.
Ja, und Macht per se, es ist ja immer das Spannende, Macht wird ja immer sehr negativ konnotiert, weil sie leider auch sehr oft missbrauchlich genutzt wird, also egal ob bewusst oder unbewusst. Dabei ist ja Macht etwas, ja auch etwas sehr Positives, sich zu bemächtigen, nicht ohnmächtig zu sein. Ne?
Ja,
also
voll.
Und Kinder zu bemächtigen ist ja, glaube ich, genau das Gegenteil von Adultismus am Ende des Tages.
Also du wärst im Gegenteil dann eben schnell bei Partizipation, also bei Kinder bemächtigen. Und das ist wirklich eine starke Gegenspielerin. Also je mehr Partizipation und generell Kinderrechte wir eigentlich umgesetzt kriegen in den Kitas, umso eher hat Adultismus eigentlich keine Chance. Wir werden den nicht wegkriegen, weil das sich gesamtgesellschaftlich ja nicht nur in Kitas zeigt, sondern einfach in ganz vielen Strukturen, in denen wir leben. Und gleichzeitig, denke ich, ist es für uns halt echt wichtig, vor dem Hintergrund von einem Bildungsauftrag da wirklich drauf zu gucken und drauf zu achten, was wir da machen, wie wir uns verhalten. So, ja. Ich hatte noch irgendeinen Gedanken, der ist jetzt weggeflogen, es macht aber nichts, der kommt vielleicht wieder.
Vielleicht kommt der wieder. Aber genau, du hattest ja jetzt quasi schon zwei Praxistipps so mitgegeben. Zum einen so diese Frage, würde ich das mit einem Erwachsenen machen oder bei einem Erwachsenen so entscheiden oder sagen? Mhm. Und einmal der zweite Hinweis war ja, sich mit Macht bewusst auseinanderzusetzen. Da hast du uns jetzt nochmal die vier Machtebenen geschildert. Hast du noch eins, was konkret umgesetzt werden kann, sofort im Praxisalltag? Vielleicht Adultismus entgegenzuwirken oder Adultismus vielleicht auch anzusprechen bei KollegInnen?
Also ich glaube, was ganz gut helfen kann, ist mal durchzulaufen und sich anzuhören, was sagen denn Fachkräfte zu Kindern? Also welche Sätze fallen da? Und das mal in der Teamsitzung auch zu besprechen, was man so gehört hat. Also sowohl vielleicht bestärkende Sätze als auch Sätze, die vielleicht nicht so bestärken. Und dann wirklich da mal drüber zu sprechen, warum sagen wir das? In welchen Situationen kommt das denn vor? Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber es kann sein, das sind Situationen, in denen sind wir irgendwie krass gestresst. Dann wäre das wieder ein Hinweis auf, da braucht es vielleicht eine Veränderung am Ablauf. Es kann aber auch genauso sein, dass jemand sagt, nee, ich war da gar nicht gestresst, aber das war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich so spreche. Mm. Und das gibt's halt genauso. Kurz. Im Vergleich zu den Ebenen von Macht ist es ganz kurz. Ja, aber das kann man echt gut machen. Also man könnte wirklich irgendwie eine aus dem Team, die läuft mal am Tag irgendwie 10 Minuten eine Woche lang durch und hört sich an, was sagen denn die anderen. Und dann muss man ja nicht sagen, die Lisa hat übrigens gesagt. Ja, sondern dann anonymisiert man das. Also wir schützen schon auch Leute. Es geht nicht darum, irgendjemand bloßzustellen und zu sagen, also. Ja,
ja, genau. Absolut.
Ich hoffe, ja, wow. Das ist hilfreich für irgendwas.
Ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich meine, der ultimative Tipp, einfach den man sich selber fragen kann, würde ich so mit einem Erwachsenen reden oder würde ich das von einem Erwachsenen verlangen machen, ist, glaube ich, echt wirklich ein Gamechanger, wenn man sich das wirklich bei Entscheidungen fragt. Und das war ja etwas, was ich in der Kita immer geliebt habe, ist, wenn Kinder plötzlich Argumente rausgehauen haben, wo man dann sagt, ja, da kann ich eigentlich auch gar nichts sagen. Du hast vollkommen recht. Also ja, dann lass uns mal überlegen, wie können wir das machen?
Ja.
So, wenn du dann wirklich irgendwie eigentlich, auch nur, weil du irgendwie gestresst warst, also eigentlich nur schnell, komm, lass uns das jetzt hier mal durchziehen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Diskussion. Und dann kommt ein Argument und denkst du so, shit, das, der Punkt geht an dich, der Punkt geht an dich. Und das auch so zu formulieren und zu sagen, du hast vollkommen recht. So eigentlich, und wenn, und die Erfahrung ist ja vielleicht der kleine Exkurs zur Partizipation, vor allem, wenn es stressig wird, wenn man dann Kinder mit einbezieht, was nicht heißt, dass Kinder komplett die Entscheidungsgewalt und Macht haben über alles, was passiert. Aber wenn wir sie mit einbinden und transparent sind und sagen so, boah, ey, heute ist gerade richtig wuselig und ich merke richtig, boah, hier, ihr seid wuselig, habt ihr eine Idee, was wir machen können? Was, worauf hättet ihr Lust? So, und dann mal von einem klassischen Plan, ich glaube, das ist das wundervolle Wort, was du immer wieder gerne benutzt, Strukturflexibilität, was für coole Ideen kommen und wie schnell eine stressige Situation sich entschleunigen und entspannen kann. Immer mit dem Bewusstsein, ich lasse mich mal wirklich drauf ein und gucke, wo die Reise hingeht.
Ja, genau. Und das ist für mich halt, das ist so ein ganz starker partizipativer Gedanke, die Dialogbereitschaft mit den Kindern dann zu haben und halt nicht immer die Person sein zu müssen, die weiß, wie es läuft. Und das ist für viele aber auch ein irgendwie was Neues. Also vor ein paar Jahren warst du halt noch die gute Fachkraft, wenn deine Kinder alle in Reihe und Glied am Tisch gesessen sind oder irgendwo in der Bauecke was schön gespielt haben. Und wenn man so merkte, okay, die hat's richtig im Griff. Da ist Ruhe, ne? Da wird hier nichts, da wird nicht auf den Tischen getanzt, so. Das ändert sich ja erst so mit der Zeit. Und da darf man auch vielleicht mal irgendwie was ausprobieren. Also ich hatte Situationen, wo ich an hinterher auch gedacht habe, uiuiuiui, ich verstehe das schon, dass Leute das jetzt wild finden, dass überall im Flur der Knet rumliegt oder die Knete, sagt man die Knete?
Ich kenn's unter die Knete.
Okay, bei uns ist der Knet. Weißt du, so dieses und das ist einfach nur entstanden, weil das Atelier zu klein war und die Kinder wollten kneten, einige davon. Also habe ich gesagt, komm, wir gehen in den Flur und wir kneten da. Aber natürlich lag dann zwischen den Schuhen überall auch noch Material. Verstehe ich, dass das für Leute aussieht, als wäre da die Situation entglitten.
Ja, und die Frage ist ja dann, wie bespreche ich diese Situation mit den Kindern auch im Nachhinein? Ne? Also zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert und das könnt ihr nicht mehr machen. Ihr habt es versucht, ihr habt es nicht geschafft. Raus, dann sind wir wieder bei Adultismus und sagen so, wow, ich sehe, ihr hattet Spaß. Und zeitgleich, schaut mal, wo überall hier die Knete gelandet ist. Mhm. Das sollte auch nicht sein. Also wenn wir im Flur sind, dann lasst uns mal überlegen, wo wäre vielleicht ein guter Bereich, dass auch die Knete dort bleibt. So, und dann kann man ja, also so entstehen doch auch Dinge. Ich meine, am Ende, so ist Wissenschaft, Try and Error. Also wenn die beim ersten Versuch gesagt hätten, oh, geht nicht, müssen wir aufhören. Ah, Quantenphysik, haben wir nicht. Relativitätstheorie ist bis heute nicht bewiesen. Dann würde ja gar nichts existieren. Und das heißt nicht, wir müssen Kita zu einem Wissenschaftsprojekt machen. Aber ich glaube, wenn wir das so versuchen, ein bisschen gleichzusetzen und zu sagen so, hey, lasst uns auch im Nachhinein über die Dinge mit den Kindern reden, die nicht so optimal waren, ohne zu bewerten, ohne Strafen zu verhängen oder endgültige Sanktionen oder was auch immer.
Ja, genau.
Und trotzdem darf man auch einfach mal den Kindern sagen so, hey, ich fand das jetzt nicht in Ordnung, dass die Knete in den Schuhen gelandet ist. Mhm. So, weil die klebt dann an den Socken. Und ich denke, dann ist ja mal die Frage zu sagen, ich finde das nicht in Ordnung, das konkret benennen und nicht zu sagen, du bist falsch, sondern dass die Knete da jetzt drin ist, finde ich nicht in Ordnung, macht ja auch nochmal einen großen Unterschied für die Kinder. Und zu sagen, was stattdessen gemacht werden darf, weil das passiert ja auch sehr selten.
Ja. Genau, wichtiger Punkt, was darf stattdessen gesagt werden? Und natürlich lernt man ja selbst auch sowas auch vielleicht nochmal. Ne? Nächstes Mal überlege ich mir halt, oh, 15 Kinder waren vielleicht zu viel. Nehme ich vielleicht nur 10. Was auch immer, ja, aber das sind ja Dinge, wie du gesagt hast, man darf Sachen ausprobieren, das darf auch mal nicht klappen. Aber am Ende, es ist doch, also, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Die Erde dreht sich nicht überraschenderweise dann andersrum.
Nicht?
Nee. Also ist mir nicht aufgefallen. Sagen wir es so, es wäre mir nicht aufgefallen. Nee, aber man darf Sachen mal ausprobieren. Wir dürfen auch einfach eine gute Zeit haben mit den Kindern. Wir müssen da nicht so oberfeldwebelig rumrennen.
Ja, denn es sind ja, Kitas sind immer noch Häuser für Kinder und nicht keine Gefängnisse. Auch wenn sie sehr Gefängnissen ähneln mit Zäunen und abgesperrt und Sicherheitsriegeln und festen Mahlzeiten.
Und Morgenkreisen und wenn du nicht da bist, darfst du nicht mehr rein.
Der Morgenappell, genau. Ja, fair. Wir enden jetzt langsam. Das ist immer, mit uns beiden ist gefährlich.
Das ist gefährlich. Ultra gefährlich. Mach jetzt schnell zu Ende, sonst ist...
Genau, also ich glaube, wir konnten ganz gut oder du konntest ganz gut aufdröseln, was ist Adultismus eigentlich? Wie äußert sich Adultismus? Also woran erkennen wir adultistisches Verhalten? Und was bedeutet das eigentlich im Umgang, dass wir hier nichts labeln und ständig Leute diffamieren und das Gesicht verlieren lassen wollen, sondern dass es um ein Machtbewusstsein geht und du nochmal eigentlich drei ganz spannende Tipps mitgegeben hast, die ja jeder, nachdem er sie es die Folge gehört hat, einfach mal wirklich mitnehmen kann. Also wirklich das Erste, ich wiederhole es einfach nochmal, würde ich das mit einer erwachsenen Person machen oder würde ich das zu einer erwachsenen Person sagen? So, ja, eine gute Orientierung muss ja nicht immer zwangsläufig dann auch das entsprechend pädagogisch Wertvolle sein. Nur wenn ich sage, ja, ich würde zum Erwachsenen auch sagen, nee, ist erst Mahlzeit und dann Nachtisch. Und wenn nein, vielleicht lieber bleiben lassen und gucken, welche Handlungsalternativen und Strategien gibt es stattdessen. Dann sich bewusst mit Macht auseinanderzusetzen. Eine gute Orientierung daran sind die vier Machtebenen, ne, die Verhandlungs- und Gestaltungsmacht, die Verfügungsmacht, die Definitions- und Deutungsmacht und die Mobilisierungsmacht. Und das Letzte war einfach nochmal hinhören, was sagen eigentlich Kita-Fachkräfte oder vielleicht auch einfach, ich würde es ein bisschen abwandeln, einfach mal zu sagen, mal bewusst im Alltag auf das zu achten, was ich zu Kindern sage. Weil das ist ja immer, das muss ja, im Team ein Konsens sein, aber auch einfach mal zu sagen, wie rede ich eigentlich mit Kindern im Alltag? Oder vielleicht, wie rede ich auch mit meinen KollegInnen? So, ne? Ja. Oder wie reden die mit mir? Also erstmal bei sich bleiben und schauen, weil sonst sind wir, glaube ich, auch sehr schnell beim erhobenen Zeigefinger. Du hast gesagt, du hast gemacht, was hast du gemacht? Was du ja mit Anonymisieren von diesen Zitaten ja gesagt hast, das soll ja nicht passieren. Und ja, wir da eigentlich, glaube ich, ganz viele Beispiele gefunden haben, sowohl aus unserer Praxis als auch aus dem, was uns aus Seminaren immer wieder begegnet, wie Adultismus ja, wirkt und dass es eigentlich immer da sein wird und wir wirklich gerne mal ein bisschen Macht abgeben dürfen und unserer eigenen Macht mehr Bewusstsein schaffen dürfen. So, dann, bevor du jetzt nochmal das Abschlusswort hast, darfst du natürlich nochmal total gerne einen kleinen Werbeblock für dich starten.
Krieg ich so Sendezeit? Läuft da jetzt ein Timer?
3 Minuten.
Oha, das ist lang. Nein, Spaß. Das ist lang. Einfach. Nee, also Sendezeit, Werbung. Ja, also ich bin auf Instagram so hauptsächlich sehr viel in den Stories mit den Beiträgen. Es fällt manchmal ein bisschen schwer irgendwie, aber gibt's auch. Man findet mich einfach unter meinem Namen. Das ist sowieso gut. Der Name ist ein bisschen Fluch und Segen, aber fürs Internet ist es gut, weil wahrscheinlich ich die einzige Person im Internet bin, die so heißt. Fea Finger, ja, findet man. Und da findet man mich eben auch auf Insta. Dann, habe ich schon gesagt, gibt's eben diese beiden Podcasts, Feas naive Welt und Pädagogik und Pinot. Da braucht man eigentlich keine App oder irgendwas. Man könnte das einfach auch im Internet eingeben und finden und dann auch über den Browser entsprechend abspielen. Das finde ich immer ganz gut. Ist bei dir auch so, ne? Dann gibt's auf meiner Homepage, feafinger.de, so eine kleine Übersicht, was biete ich an Seminaren an? Also was ist quasi fertig und kann aus dem Hut gezaubert werden, aber meistens zaubere ich doch nicht dann einfach aus dem Hut, sondern baue es nochmal so um, dass es zu den jeweiligen Teams passt. Aber es ist ja auch irgendwie schwierig zu sagen, hier, fragt mich einfach für irgendein Seminar an. Deshalb habe ich da schon mal so eine kleine Übersicht, was thematisch so möglich wäre. Und es gibt noch ein paar Sachen, die drumherum möglich sind. Da gibt es außerdem einen Leitfaden zum achtsamen Umgang mit Beißen in Akutsituationen. Ist ein bisschen sperrig, aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Genau. Den finde ich auch ganz gut. Ich sage da jetzt nicht so mega viel dazu, aber es ist ein sehr guter Leitfaden und jede Kita sollte den haben, wenn die Thematik haben mit Beißen. Und dann habe ich 2 Online-Kurse, die verkaufe ich aber nicht die ganze Zeit, sondern die verkaufe ich immer in so Launch-Wochen, nennt sich ja das ja dann, ne? So, das sind so Verkaufszeiten und in der Zeit mache ich richtig Halligalli und sage, das ist gut und ihr müsst das haben, weil es so ist. Also es ist nicht nur so, dass ich einfach nur das behaupte, sondern das sind wirklich, wie ich finde, fachlich ganz gut fundierte Sachen. Das sind aufgezeichnete Videos, da gibt's ein Workbook dazu, das ist ein PDF, das kann man sich ausdrucken. Da sind immer noch mal Folien von mir dabei und da erkläre ich dann eben Dinge. Zum Beispiel gibt's da den Adultismus-Knacker. Da ist mir ja ein Marketing-Geniestreich gelungen mit diesem Namen, möchte ich sagen, oder? Das ist schon gut.
Definitiv. Der ist eingängig und inhaltlich sowieso absolut stark.
So nämlich. Also,
der Adultismus-Knacker ist quasi die Vertiefung zu dem, was wir heute besprochen haben.
Also da kommt es nochmal auch mit den Ebenen von Macht. Da geht es aber auch nochmal ganz klar drum, wo ist denn jetzt vielleicht die Abgrenzung zur Verantwortung? Was bedeutet denn auch dieses ganze Thema mit Gewalt und so? Ne? Da haben wir jetzt auch gar nicht drum gesprochen, wie krass gewaltvoll eigentlich manche Situationen sind. Aber das kommt dann da alles. Und dann versuche ich eben auch, das irgendwie in die Praxis zu übertragen mit denen, die dann da dabei sind. Verkaufe ich das nächste Mal im Mai. Und jetzt kann man sich quasi auf die Warteliste eintragen auf meiner Homepage.
Findet ihr dann in den Shownotes.
Genau, und das würde ich machen, weil die Leute, die auf der Warteliste stehen, kriegen meistens einen Rabatt auf den Einkauf. Ja, oder so grundsätzlich so ein geil, du hattest Interesse, danke dafür und ich möchte das honorieren. Ja, genau. Das ist so das. Und dann gibt's noch den Kurs zur Partizipation. Das gleiche Prinzip, gibt's auch eine Warteliste und kauft meine Bücher. Ja. Nee, das ist echt, das ist so unsympathisch, diese Werbung immer. Es ist unsympathisch. Ja. Hast du's da? Na, das ist ja großartig. Na klar.
Klar haben wir's. Hier.
Sehr gut, sehr gutes Buch.
Selbst aktiv statt fremdbestimmen.
Ist das nicht immer? Gelingende Partizipation. So, aber ist das nicht immer komisch, wenn man für sich selber dann so lange Werbung macht? Weil ich bin von all diesen Sachen echt überzeugt. Ich finde die alle wirklich gut und gleichzeitig denke ich, meine Güte. Ich hatte das bei so einem Vortrag, den ich gehalten habe. Da gab es einen Moderator, das warst nicht du. Ich finde ja sowieso, ich mag ja gerne, wenn du moderierst, aber gut. Das warst nicht du, aber ich sollte dem vorher einen Text zukommen lassen, wie der mich anmoderiert. Und dann habe ich halt irgendwann mal geschrieben, ne? Und dann ist es so, ja, Fea Finger und was sie alles macht und was sie alles kann und so in der dritten Person, ist total komisch, weil ich ja weiß, ich habe dasselbe geschrieben.
Ja, oder?
Und dann dachte ich, scheiße, und jetzt muss ich ja auch liefern. Der Text hat richtig reingehauen, jetzt muss ich das ja liefern, was ich gesagt habe.
Ja, aber hey, immerhin wirst du richtig anmoderiert. Ja. Ich wurde ja schon falsch anmoderiert.
Nein, wirklich?
Ja.
Nein.
Da war ich Sebastian Fiebelkorn.
Das finde ich auch gut. Das hätte schlimmer laufen können.
Hat der schon nicht ganz so gefallen. Ich habe es mit Humor genommen. Nee, aber ja, oh das Gott, war oh auf dem Fachtag vor 2 Jahren in Berlin, der große
Sebastian. Sebastian Fiebelkorn und Dirk Lisowski. Geht?
Ja, geht, habe ich auch gesagt. Also können wir gerne machen. Und dann, nein, ich bleibe gerne bei meinem Nachnamen, den mag ich, den Herrn Fuchsmann übersetzt. Ja, und gut. Zeitgleich hast du Art.
Ach, deshalb.
Ja. Jetzt.
Hey, Sebastian, jetzt wird's dark.
Deswegen ich checke. Fuchs im Logo.
Ich checke.
Ja. Crazy, hey, oder?
Marketing
schon dabei gedacht hat.
Wirklich. Ja. Ich habe ja auch überlegt, ne, Finger, ob ich so einen erhobenen Zeigefinger mache. Dachte ich, nee.
Aber das wäre schon witzig. Das wäre. Nee, aber weißt du was? Mein Name, weil wir über Marketing gesprochen haben, so deine Eltern waren Marketing-Genies, indem sie dich so benannt haben. Mhm. Und als ich mir den Namen Pädagogik gegeben, ich habe ja einfach nur geguckt, so, boah, was hört sich gut an, was ist irgendwie catchy und die Leute kommen da irgendwie drauf. Dieser Name ist SEO-technisch. Du gibst den ein und es gibt nur mich. So, du findest mich genau.
Ja.
So.
Ja, genau.
Und zeitgleich merke ich aber, dass dieser Titel, den ich ja nicht aus Überheblichkeit und Allwissenheit gewählt habe, ja tatsächlich auch viele erstmal abschreckt und skeptisch werden lässt, weil man stellt sich ja selbst auf ein Podest, so mit dem Motto, ich habe auf alles eine Antwort. Habe ich ja nicht. Und zeitgleich, ich sehe ja immer, ein Guru ist ja zwar eher ein spiritueller Führer, ein spiritueller Mentor, und ich sehe mich eher in der Übersetzung als Pädagogik-Mentor. So, und das ist, glaube ich, dann schon wieder, wo die Leute eher mitgehen können. Ja, für die Internetsuche perfekt, aber für alles andere manchmal ein bisschen hinderlich.
Naja, aber es sieht halt auch schon so ein bisschen aus, ne? Man darf dann da einfach auch hinter die Fassade gucken und gucken, liegt mir denn jetzt der Herr Mensch, Fuchsmann, so, ja. Genau, ja. Liegt mir der oder nicht? Und dann hat man ja schon so ein bisschen vielleicht auch da ein gutes Gefühl entwickelt dazu. Ich finde das gar nicht schlecht.
Ja, ich habe dann von ganz vielen gehört. Ich war erstmal skeptisch und dann habe ich mir deine Videos angeguckt und dann habe ich so, oh, der hat ja doch was Gescheites zu sagen. Ja, das war, ja, zum Beispiel liebe Saskia, die hat das so gesagt. Bevor sie mich zum Podcast eingeladen hat. Das hat sie auch im Podcast, glaube ich, so gesagt. Deswegen kann ich das hier so offen sagen, dass sie da gesagt hat, so, ja, jetzt war ich so ein bisschen skeptisch und dann dachte ich mir so, und dann.
Ja, Saskia ist so, die haut Sachen raus.
Ich finde das aber gut. Ich finde das ja gut, zu sagen, so, hey, der Name hat mich erst irritiert und irgendwie so ein bisschen, so ein kleiner selbstgefälliger weißer Mann, der da wieder der Meinung ist, alles zu wissen und sein Privileg in dieser Szene, die ja sehr frauendominiert ist, zu nutzen. Nee, darum ging es nicht. Ich wollte einfach tatsächlich auf Instagram ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, als mit meinem eigenen Klarnamen. Aber auch unter meinem Klarnamen, Sebastian Lisowski, findet man mich auch überall gleich an erster Stelle. Deswegen irgendwie Glück gehabt.
Irgendwie hat es doch funktioniert.
Genug marketingtechnisch beweihräuchert. Und ja, ihr merkt, also ihr hört gerade, Fea und ich, wir schweifen total gerne aus. Wenn ihr Lust
jedes auf, Mal, auf, haben wir es schon jemals nicht.
Fea, Mal. Wollen wir dich auch noch einen Podcast starten?
Um dich. Ja, okay. Du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
Ja, nee, genau. Ich würde jetzt einfach tatsächlich die Folge an der Stelle abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese unglaublich wertvolle und lustige und sehr unterhaltsame Folge, für deine wertvolle Zeit. Und an euch da draußen, wie immer, nehmt euren Kompass in die Hand, geht in Richtung Machtbewusstsein und versucht, die Welt ein Stück weit kinderfreundlicher zu machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.